Assalamu alaikum, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zu Radio Wilaya. Am Mikrofon begrüßt euch heute Abbas Haidari. In diesem Teil wollen wir die erste Stufe des Drei-Stufen-Plans von Imam Khamenei näher besprechen. Und zwar soll es heute um die erste Stufe, keine Sünden zu begehen, die Haram zu unterlassen, gehen. Deswegen habe ich wieder Bruder Dr. Yavuz Özos, Leiter des Islamischen Weges e.V. und der Enzyklopädie des Islams neben mir sitzen und freue mich wieder sehr, mit Ihnen dieses Thema ausführlich zu besprechen. Bruder Yavuz, was ist dem Menschen verboten und warum gibt es eine Art Verbot für den Menschen?
Bismillahirrahmanirrahim. Als Allah den Menschen erschaffen hat und ihm einen Sinn mitgegeben hat, nämlich die höchste Stufe der Liebe zu erlangen, hat er dem Menschen auch die Gebrauchsanweisung mitgegeben, wie er die höchste Stufe der Liebe erlangen kann. Und diese Gebrauchsanweisung besteht darin, dass er die Wahlmöglichkeit hat. Die höchste Stufe der Liebe beinhaltet göttliche Freiheit. Wir haben Geist Gottes in unseren Herzen bekommen. Göttliche Freiheit bedeutet, selber wählen zu können. Die Freiheit, wählen zu können, bedeutet auch, dass man eine Wahlmöglichkeit hat. Wahlmöglichkeit heißt, es gibt etwas zu wählen bei einer bestimmten Entscheidung, was mich der Liebe Gottes näher bringt, und gleichzeitig etwas, was mich von der Liebe Gottes entfernt. Und diese Wahlmöglichkeit, diese Entscheidungsfreiheit in einem gewissen Rahmen allerdings nur, die hat uns Gott gegeben, und entsprechend in der Gebrauchsanweisung im Heiligen Koran und in der vorgelebten Art und Weise, wie es der Prophet in seinem vorbildlichen Leben, in seiner Sunna vorgelebt hat, klargelegt, was erlaubt ist und was verboten. Und wenn wir uns zunächst einmal von dem Verbotenen trennen als erste Stufe, dann hat das damit zu tun, dass unser Glaubensbekenntnis auch eine Art Trennung ist. Wir sagen zuerst La, das heißt, wir trennen uns, wir reinigen das schmutzige Glas, bevor wir dort sauberes Wasser reinfüllen, wir entfernen uns von dem Falschen, damit wir dann das Richtige zulassen. Nun, da gibt es natürlich viele praktische Beispiele. Praktisches Beispiel ist, fast alle wunderbaren Säfte, Getränke, ein schöner Apfelsaft, ein Orangensaft, ein Traubensaft, die sind alle erlaubt. Hingegen ist ein gegorener Saft, das heißt ein Apfelsaft, der gegoren ist, zu Wein geworden ist, oder ein Traubensaft, der gegoren ist und zu Wein geworden ist, verboten. Und genauso gibt es in allen Lebensbereichen, für alle Bedürfnisse gibt es Dinge, die erlaubt sind und die verboten sind. Und es ist tatsächlich so, trinkt man im Namen Gottes einen Traubensaft, übertreibt dabei nicht, tut das im Namen Gottes, um sich zu stärken, hat man nicht nur den Genuss dieses Traubensaftes, sondern man bekommt zusätzlich Sawab, zusätzlich Segen. Hingegen trinkt man etwas Verbotenes, hat man nicht nur den irdischen Schaden, sondern man wird zusätzlich noch dazu bestraft. Das heißt, von dem Verbotenen trennen heißt, die verbotenen Dinge zu kennen und sich davon zu trennen. Wohlgemerkt, das gibt es in allen Lebensbereichen. Ein Mann zum Beispiel, der seine Ehefrau liebt, wird dafür zusätzlich belohnt. Jetzt könnte man doch sagen, ja, er ist doch schon belohnt durch diese Ehefrau. Nein, er kriegt noch zusätzlichen Lohn. Schaut er sich aber andere Frauen an, dann wird er bestraft. Ein Mensch, der seinen Körper stärkt, indem er im Monat Ramadan fastet, wird zusätzlich belohnt. Es ist nicht nur dieser Lohn des Fastens, sondern er kriegt einen zusätzlichen Lohn dazu. Aber tut er das nicht, tut er etwas, was verboten ist, nämlich sein Fasten tagsüber zu brechen im Monat Ramadan, dann verliert er nicht nur den Segen des Fastens, sondern er wird dafür auch noch bestraft.
Nun ist es ja leider so, dass wir noch teilweise in unseren Wochen, in unseren Monaten, in unseren Jahren sündigen und sündig sind. Wie schaffen wir es in unserem Leben, diese Sünde aus unserem Leben zu verbannen, allgemein, dass wir nicht mehr sündigen und die Sünde als solche, die Handlungen, die uns verboten sind, komplett aus unserem Leben zu verbannen und nicht mehr zu tätigen?
Die täglichen Sünden können wir unterscheiden in mehrere Bereiche. Ich will es hier nicht zu kompliziert machen. Unterteilen wir erstmal ganz grob nur in zwei Bereiche, nämlich in die bewusst begangenen Sünden und die unbewusst begangenen. Bewusst begangen heißt, dass ich weiß, Alkohol ist verboten und trink's trotzdem. Das beruht darauf, dass ich eine falsche Vorstellung von Gott habe. Ich habe eine falsche Vorstellung von meinem eigenen Leben, von dem Sinn meines Lebens. Und diese falschen Vorstellungen führen mich zu der Sünde. Aber auch die Sünde führt mich zur falschen Vorstellung. Das sind Dinge, die parallel eingehen. Ich muss mich also erst einmal zusammenreißen, mich von der Sünde bewusst enthalten, damit ich ein richtiges Bild meines Daseins bekomme, den Sinn meines Lebens richtig hinbekomme, mich von dem trenne und entsprechend versuche, diese Dinge nicht mehr zu tun. Anders sieht es aus bei den unbewussten Fehlern, die wir begehen, die dann teilweise auch noch nicht einmal die Bezeichnung Sünde erhalten würden. Aber es kann auch trotzdem sein, dass wir unbewusst eine Sünde begehen. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. In der westlichen Gesellschaft, wenn wir auf der Straße laufen, gibt es lauter Bilder, die ein muslimischer Mann sich lieber nicht angucken sollte. Aber teilweise gibt es sie so oft, dass man gar nicht das bewusst mitbekommt, sondern erst mitbekommt, nachdem man es gesehen hat. Und hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Gott einem eröffnet hat, nämlich der Reue, der Buße, der Tauba, sofort abwenden, bereuen, ernsthaft bereuen und sich vornehmen, es nicht wieder zu tun. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Selbst bei den bewusst begangenen Sünden eröffnet Gott den Weg der Reue und der Buße, dass wir uns dafür davon trennen. Voraussetzung dafür ist natürlich das Bewusstsein, dass es eine Sünde war und das Bewusstsein, dass die Trennung von dieser Sünde mich voranbringt bei dem eigentlichen Ziel meines Lebens. Und alle diese Punkte, die wir in diesem Aspekt betrachten und beschreiben, gewinnen ihren Wert mit dem Wissen um den Sinn des Lebens. Wenn wir den Sinn des Lebens hingegen nicht kennen, wird das Ganze wie ein leeres Regelwerk, dessen Sinn wir nicht kennen, und wo wir uns dann fragen, warum soll ich das erfüllen, warum soll ich das vermeiden und mich von jenem und diesem fernhalten. Das heißt, das Bewusstsein, ich nähere mich der Liebe Gottes, ist Voraussetzung dafür, die Sünde aktiv zu vermeiden. Manche Menschen halten ein so reines Leben ein, dass sie das von sich aus erfüllen. Andere tun das leider nicht, weil sie ihrer Fitra, das heißt ihrer eigenen menschlichen Natur, widersprechen, was wiederum mit der Freiheit zu tun hat, die Gott uns geschenkt hat. Ich möchte einen Aspekt an dieser Stelle noch erwähnen, der sehr oft unterschätzt wird, nämlich die Sünde mit verbotenem Haram Geld einzukaufen, es zu nutzen für die Erziehung der Kinder, für die Familie und ähnliches. Solch ein Haramgeld wird stets zu einem Schaden führen, selbst wenn man noch so viel Geld verdient auf die unerlaubte Art und Weise. Das Geld, das man bekommt, wird einem schaden. Hingegen ein Halalgeld, ein erlaubtes Geld, das man auf erlaubte Art und Weise erwirbt, wird einem immer nützen. Wenn man diesen Grundsätze in allen Bereichen seines Lebens versucht umzusetzen, bekommt man ein ganz anderes, faszinierendes Leben.
Haben wir dann schon alles eigentlich erfüllt, wenn wir sozusagen Haram nicht mehr machen, dass wir dann schon eigentlich alle Pflichten erfüllen und dadurch ja schon unsere Moral vervollkommnen? Bedarf es eigentlich also nur dieser Stufe?
Die Tatsache, dass man Haram, Verbotenes vermeidet, ist zumindest schon mal eine gute Basis. Aber es ist noch nicht eine Garantie dafür, dass man alle Pflichten erfüllt. Denn es gibt Pflichten, wie zum Beispiel das Gebet, die man gezwungenermaßen ausüben kann, aber die einem letztendlich gar nichts nützen. Denn führe ich mein Gebet aus, habe ich erstmal nicht die Sünde begangen, das Gebet nicht ausgeführt zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Gebet mir unbedingt viel nützt. Es schadet mir nicht mehr, weil ich nicht den entsprechenden Auslassen weggelassen habe, aber ich zwinge mich dazu und verliere trotzdem den Sawab, den Segen, den dieses Gebet haben könnte, weil ich mich nicht um den Sinn kümmere, weil ich mich nicht darum kümmere, was soll dieses Gebet, weil ich nicht weiß, dass es die Nahrung für meine Seele ist, weil ich mich nicht darauf konzentriere und vieles andere mehr. Eines muss man bei diesen Aspekten von vornherein immer berücksichtigen. Haram zu unterlassen und Pflichten, die Wajibat, die Pflichten zu erfüllen, ist nicht ein statischer Zustand. Ja, das deutsche Strafgesetzbuch zu erfüllen ist ein statischer Zustand. Die Straßenverkehrsordnung zu erfüllen ist mehr oder weniger ein statischer Zustand. Das heißt, ich fahre bei Rot nicht rüber und bei Grün fahre ich. Das ist ein statischer Zustand. Im Islam ist dieses Halal und Haram, wenn wir das jetzt mit Rot und Grün zum Beispiel beschreiben, kein statischer Zustand, sondern es ist eine dynamische Entwicklung. Es ist ein Weg, es ist ein Sirat al-Mustaqim. Es ist der zielführende Pfad. Das heißt, je mehr ich mich von dem Falschen entferne und je bewusster ich es tue und je mehr ich meine Pflichten erfülle und je bewusster ich das tue, desto weiter schreite ich voran. Und dieser Weg hat kein Ende. Es ist ein unendlicher, faszinierender Weg. Das heißt, diese Dynamik ist auch eine Entwicklung und diese Entwicklung verläuft leider auch nicht immer ganz gerade. Es ist zum Beispiel so, dass man immer wieder Rückschritte hat, immer wieder zur Seite geht, immer wieder ausweichen muss, weil ein Brocken auf dem Weg liegt und ähnliches. Aber selbst wenn man Rückschritte hat, Allah hat Wege gezeigt, wie zum Beispiel die Reue und die Buße, wieder zurück auf den richtigen Pfad zu gelangen. Die Pflichten zu erfüllen, ist alleine schon vom Namen her im Deutschen eine Art Abschreckung. Denn Pflichten mag man nicht, das klingt nicht gut. Aber würde man jemandem sagen, du hast die Pflicht, dreimal am Tag zu essen? Nein, man käme nicht auf die Idee, weil er hat dreimal am Tag Hunger mindestens und isst dann auch. Aber wenn er weiß, das ist mein Bedürfnis, wenn er weiß, ich brauche diese Speise körperlich, wird er das nicht als Pflicht verstehen. Genauso ist es mit den geistigen Pflichten. Genauso ist es mit allen Verpflichtungen, die Allah uns auferlegt hat. Diese Verpflichtungen dienen zu nichts anderem, als uns auf Allahs Weg voranzubewegen, als uns auf Allahs Weg seiner Liebe näher zu kommen. Wenn der Mensch versteht, dass seine Pflichten nicht Allah nützen, sondern nur ihm, dann wird er das Wort Pflicht auch ganz anders verstehen. Es ist nicht mehr eine Pflicht gegenüber einem anderen Menschen. Zum Beispiel, ich habe als Mann die Pflicht, meine Familie zu versorgen. Das klingt zunächst einmal, ich habe die so, als wenn ich die Pflicht habe gegenüber anderen Menschen. Das heißt gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern. Ja, und das ist eine Last. Das ist zunächst einmal eine Last, die ich erfüllen muss, wenn ich so betrachte. Manche kommen mit dieser Last gut zurecht. Andere zerbrechen an dieser Last. Manche schaffen es nicht und vieles andere mehr. Aber wenn ich diese Verpflichtung nicht als eine Verpflichtung gegenüber den anderen Menschen verstehe, sondern als eine Chance und Gelegenheit, der Liebe Allahs näher zu kommen. Das heißt, meine Verpflichtung ist nicht gegenüber dem anderen Menschen allein, sondern es ist eine Chance, die Allah mir gibt, durch diese Aufgabe Allah näher zu kommen, dann klingt das gleich ganz anders. Und dann ist die Motivationslage auch ganz anders. Und wenn ich dann noch dazu weiß, dass Allah, wenn ich die Absicht habe, meine Pflicht zu erfüllen, mir dabei auch noch hilft, ja, dann ist natürlich, führt die Absicht mich zur Liebe Gottes, die Ausführung führt mich zur Liebe Gottes und alles ist durchtränkt von der Liebe Gottes. Und diese Faszination klingt ganz anders, als wenn ich einfach sage, er oder sie hat diese Pflicht. Dennoch, es sind natürlich unsere Pflichten, nur es sind eben nicht unsere Pflichten gegenüber Gott in dem Sinne, dass Gott irgendwas von uns bräuchte. Erhaben ist er und er braucht nichts. Sondern es sind Pflichten gegenüber unserer eigenen Seele, um die Bedürfnisse dieser Seele zu erfüllen. Und das, denke ich mal, wird jeder Mensch, wenn er es verinnerlicht hat, versuchen zu verstehen, weiterzuentwickeln und dann auch zu erfüllen, ebenfalls als ein dynamischer Entwicklungsprozess und nicht ein statischer. Es gibt nicht den Zustand, dass ich sage, ja, ich erfülle mein Gebet. Gott sei Dank, Alhamdulillah, ich bete meine 5 Gebete. Aber wenn ich sage, ich erfülle das, dann klingt das so, dann brauche ich mich ja nicht mehr weiterzuentwickeln. Nein, ich versuche es in dem Sinne zu erfüllen, dass ich mit meiner Verpflichtung mich Gott immer weiter näher. Qurbatan min Allah. Näher kommen zu Allah. Immer näher kommen. Und diese Annäherung ist ein Entwicklungsprozess, bei dem mein gestriges Gebet gegenüber meinem heutigen Gebet geradezu schwach wirkt, weil ich mich, inshallah, weiterentwickelt habe. Aber inshallah werden wir im nächsten Teil noch einmal detailliert auf die Verpflichtungen eingehen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
کسی از من نشانی از که جوید گویمش خانه ای در کوچه باغ دل پذیرای همه به قلبم پیر خمی تو باشی بشی اش نور دعای خوشا گر بمیرم به پای ولی که جانم فدای تو سید علی در امانت او امینه شجاعت شیر میدان من است رهبرم رهبرم افتخار ما بود سید علی رهبرم رهبرم سرور من جان جانان من است رهبرم رهبرم دست خدا حسین شعار ماست خمینی افتخار